Würdest du selber heute von dir sagen, du warst damals gefährlich?
Man hat mich beschrieben als Bestie.
33 Jahre in Haft. Ich muss es nochmal so deutlich betonen, weil es halt wirklich krass ist.
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Schwedische Gardinen. Euer Podcast mit echten Verbrechern. Moderiert von Marius und Sarah.
Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer weiteren Folge Schwedische Gardinen. Wir haben heute nämlich wieder einen Klienten zu Gast.
Hallo Mick, schön, dass du da bist.
Hallo, schön.
Ich stell dich mal kurz vor und dann kommst du gleich zu Wort, denn du hast eine spannende Geschichte mitgebracht. Du bist Mick, 60 Jahre alt, ein waschechtes Berliner Urgestein und warst in deinem Leben insgesamt 33 Jahre inhaftiert und 23 Jahre davon in der Sicherungsverwahrung.
Ja, ist richtig.
Schön, dass du da bist.
Hallo Mick.
Hallo.
Sarah, wir hatten jemanden aus dem geschlossenen Vollzug, wir hatten jemanden aus dem offenen Vollzug, wir hatten einen Ersatzfreiheitsstrafer da und heute ist jemand aus der Sicherungsverwahrung da. Mick, danke, dass du da bist.
Danke, auch hier zu sein.
Mick, wie geht's dir heute?
Naja, durchwachsen, würde ich sagen.
Durchwachsen, weil ja. Du ein bisschen nervös bist?
Erstens nervös und zweitens mein Tarot ist Zucker.
Tarot ist Zucker.
Genau.
Ja. Da kommen wir schon zu der ersten Sache. Was heißt es in deiner Sprache, dein Tacho ist Zucker?
Naja, durch den Chip, den ich habe, früher hieß es immer Zucker messen, aber durch den Chip, den ich habe, sage ich immer Tacho dazu. Das heißt, da gucke ich auf mein Handy und dann weiß ich ungefähr, was da los ist.
Ja, okay.
Also nur in Kreisen.
Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, eine große Besonderheit, die Sarah gerade vorgestellt hat. Mick war insgesamt 33 Jahre in seinem Leben inhaftiert. Mick, wie lange bist du jetzt schon entlassen?
Ja, entlassen wurde ich am 30. März 2022 und bin bis heute draußen. Schon eine starke Leistung für mich, weil vorher war ich nie so lange draußen.
Ja. Wie oft warst du insgesamt inhaftiert?
Ja, Stück für Stück. Und dann kam der große Hammer, wo die Richterin selbst gesagt hat, ich bin für die Öffentlichkeit zu gefährlich und musste weggesperrt werden in eine Sicherungsverwahrung.
Ja, das ist schon die erste Besonderheit in der Sicherungsverwahrung. Du wirst weggesperrt, nicht weil du etwas getan hast, sondern weil man vermutet, dass du noch etwas tun würdest.
Genau. Also das heißt mit anderen Worten, in meiner ganzen Laufbahn von Karriere, so kann ich mal sagen, war viel Drogen, Alkohol, Gewalt.
Mhm.
Und dabei kamen auch Menschen zu Schaden, oder wie man es nennen darf. Und ich hatte überall im Prinzip meine Finger drin, meistens war halt dann nicht mehr so, was Gott sei Dank war, aber trotzdem halt die Sicherungsverwahrung bekommen mit Vorstrafen, Beteiligung einer Straftat.
Ja.
Und so kam dann die Sicherungsverwahrung zustande.
Sicherungsverwahrung, das ist, glaube ich, der größte Albtraum eines straffälligen Menschen. Also wir haben viele Klienten bei uns drüben zu sitzen, bei denen es auch heißt, okay, bei der nächsten Straftat geht's ab in die Sicherungsverwahrung.
Ja.
Und ich sehe das quasi vor mir, dass die Knie anfangen zu zittern von den Menschen, wenn die mir das erzählen. Wie war das? Also wusstest du im Vorfeld schon, okay, wenn du jetzt deiner Straftäterkarriere weiter nachgehst, kommt die Sicherungsverwahrung? Hast du damit gerechnet?
Ich habe damit nie gerechnet, sage ich mal andersrum, weil immer zuvor, bevor man eine Verurteilung bekommt, wird man gerichtlich begutachtet. Und der Gutachter stellt fest, dass eine kriminelle Energie hintersteckt. Und er tut es nur anerwähnen zur Sicherungsverwahrung. Maßgebend ist dann das Gericht. Die sprechen dann die Sicherungsverwahrung aus. Vorher erfährst du nie über einen Anwalt oder sonst das Gleiche.
Mhm. Ja.
Mick, wir müssen das nochmal so ein bisschen ordnen. Ja? Du warst 33 Jahre in Haft, warst 23 Jahre davon sicherheitsverwahrt und du sagst es, hast noch nicht so genau gesagt, wie häufig du inhaftiert warst vorher. Warst du einmal inhaftiert und bist dann sofort in die Sicherheitsverwahrung gekommen oder war das?
Nein, die Statistik sagt aus, wer mehrfach gewalttätig in Erscheinung treten tut, wird dann später die Sicherungsverwahrung verhängt.
Mhm.
So, und ich habe mir ausgerechnet, wenn du immer unten unter 2 Jahre bleibst und du warst meistens unter Drogen, Alkohol, heißt das ja nicht vollmündig, sondern gemindert. So, und Endergebnis hat man die Mindertkeit nicht mehr angerechnet, sondern Vollschuldfähigkeit. Und ja, und dann kam dazu dann hinten ran die Sicherungsverwahrung. Zuvor mit Strafe, 3 Jahre oder 4 Jahre, hat man das abgebrummt. Dann gab es hinten noch die SV, die jetzt Open End ist.
Das bedeutet, das war zunächst Sicherungsverwahrung unter Vorbehalt?
Ja.
Okay.
Ja, aber dann hast du deine 3 Jahre abgesessen im normalen Strafvollzug und wusstest gar nicht, wirst du entlassen oder kommst du dann in die Sicherungsverwahrung?
Naja, beim ersten Mal, wenn man die Strafe, Sarah, wie du schon sagtest, 3 Jahre abgesessen hast, versuchst du natürlich alles, um diese Sicherungsverwahrung zu umgehen. Und zu 99,9% kannst du davon ausgehen, dass du reingehst. So sieht das aus. Ja, da kannst du Therapien machen, da kannst du sonst was machen. Ja, also Endergebnis kommst du dahin, wo du nicht hin möchtest.
Das heißt, du hast schon damit gerechnet?
Ja.
Ja.
Wo ich gemerkt habe, ich beiß hier auf Granit und die Sozialarbeiter haben dir nur Flunkerspiele vorgezeigt oder gemacht, war dir dann hinterher dann im Klaren, dass du da drin gehst.
Okay.
Und wenn du eh mal drin bist, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, eh mal da drin bist, ist es sehr schwer auszukommen.
Und das ist extrem besonders. Das ist ein Punkt, der extrem besonders ist an der Sicherungsverwahrung. Was ist noch der Unterschied zu der normalen Haft?
Ja, die Haft heißt, du sitzt entweder in die Häusern 1, 2, 3 und später gehst du in ein SV-Haus 7.
Okay, das bedeutet deine Zeitstrafe, damit meinst du die reguläre Strafhaft?
Genau.
Okay, und dann ziehst du um in Haus 7, das wird unseren Hörerinnen und Hörern nicht sagen. Ja, du warst in Berlin inhaftiert, glaube ich?
Ja, Thiel.
Ja, okay. Okay, und warum zieht man um? Was sind die Unterschiede zu den beiden Hafträumen?
Die normalen Straferzellen, also reguläre Haft, sag ich mal, das sind Löcher, muss ich dazu sagen. Kalt Wasser aus der Wand, ein Zimmer, die Größe 13 Quadratmeter. Ja, und Haus 7 ist ein bisschen größer, ein bisschen moderner eingerichtet. So kann man sagen, dass die SV etwas malierlich gut geht.
Ja.
Sind das ist alles nur der Schein.
Sind die Türen offen in der SV?
Die SV-Türen sind morgens um 6 Lebenskontrolle bis abends um 21 Uhr geöffnet und danach ist Verschluss.
Aber das ist ja ein Unterschied zur Strafhaft, oder? Da sind die Türen nicht so lange auf.
Richtig.
Mick, wir haben uns ja im Vorfeld mal ein bisschen mit der Sicherungsverwahrung beschäftigt, weil es uns auch im Alltag nicht so häufig begegnet. Eine Besonderheit ist, man spricht davon, dass es sich nicht um Hafträume handelt, sondern um Apartments. Ja, man geht davon aus, dass es ein Apartment 25 Quadratmeter hat, anstatt 9 Quadratmeter. Und es geht mehr dabei um einen Gruppenvollzug, als dass man alleine unterwegs ist. Ist es auch deine Erfahrung?
Ja, man wird gestreut zwischen Sexualstraftäter, Vergewaltiger und Gewalttäter. Auch Mörder. Das kann man halten, wie man will.
Wie ist die Rangordnung innerhalb der Sicherungsverwahrung? Wir hatten in den Folgen davor oft darüber gesprochen, dass es ganz klar festgelegt ist, wer in der Rangordnung ganz oben steht und in der Rangordnung ganz unten. Und Sexualstraftäter sind das niedrigste Glied in der Kette. Wie ist es in der Sicherungsverwahrung?
In der Sicherungsverwahrung kämpft jeder für sich, weil auch Lebensabhängigkeit darauf ankommt. Jeder will raus, aber man, Regie kann man so sagen, Gewalttäter haben eigentlich mehr zu sagen als Sexualstraftäter.
Ja.
Und da muss man sich beweisen, wie auch immer, aber das macht man eigentlich immer hinter versteckten Türen und nicht mitten auf der Piste.
Dass es keiner mitbekommt, wenn es Feindlichkeiten
Richtig.
Gibt.
Richtig.
Okay. Und jeder Mensch, dem die Sicherungsverwahrung angeordnet wird, geht erstmal mit dem Gedanken rein, keine Ahnung, wann ich hier und ob ich hier wieder lebend rauskomme.
Genau, weil das Gesetz Sicherungsverwahrung 1999 wurde umgeschmissen. Also das heißt, da war es bis zu 10 Jahre. Und nach dem neuen Gesetz 99/2000 wurde umbenannt Open End, bis zum Tod.
Was ist das für ein Gefühl?
Ja, was soll ich dazu sagen? Man muss damit leben.
Ja.
Und kämpfen, wie man da rauskommt. Justiz Mühlen malen langsam, sehr langsam. Und da muss man sehen, wo ein Loch ist.
Wie hast du es geschafft? Du warst ja 2-mal in der Sicherungsverwahrung. Da erzählst du auch gleich nochmal, warum 2-mal. Das ist noch besonders.
Und also, du bist trotzdem noch rausgekommen.
Ja.
Wow.
Wie hast du es geschafft, das erste Mal aus der Sicherungsverwahrung rauszukommen? Was musstest du dafür machen?
Ich sage mal so, wo die neue Sätze herauskam, 99/2000, bin ich in eine Sicherungsverwahrung reingegangen, weil ich meine Zeitstrafe in JVA abgesessen hatte, also in Moabit. Und dann rüber kam nach Tegel. Und dann in Haus 5 war erst die Sicherungsverwahrung und später wurde erst das Haus 7 aufgemacht. So, in Haus 5 hatte ich einen guten Sozialarbeiter, den habe ich mir in die Tasche gesteckt, habe dafür alles getan, um zu sagen, dass ich nach draußen komme, zu Gruppen, Aktivitäten, alles sich nur nach draußen orientiert und nicht in der Anstalt, weil in der Anstalt selbst hat man damit keine Chance. Die bieten zwar was an, was in der Akte steht, aber taucht nie auf. Und ich habe es geschafft, wie gesagt, durch Willen.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder inhaftiert wurdest?
Ja, ich war erst im Zentrum Kick, Merkel-Schluch hieß das Nest, ist heute nicht mehr.
Mhm.
Da war ich gerade mal einen Monat, bin nach Berlin drin. Hab wieder voll mein Element gelebt, also Drogen und Alkohol. Dann ist eine Straftat passiert, hab mich freiwillig gemeldet wieder, also zurückgestellt.
Mhm.
Dann wussten sie aber nicht von der Straftat. Dann haben sie hinterher kontrolliert, ob das irgendwie eine Anzeige gibt und weiter und so fort. Und durch meine freiwillige Selbstdarstellung bin ich wieder zurück in Haft. Und wurde dann wieder einen Monat später, bis ich wieder schön locker aufgefrischt war, wieder in so ein Übergangsheim drin gesteckt, Lehrter Straße. Und da war ich auch nicht lange und Endergebnis, ja, da ist was passiert, was mir versucht wurde anzuhängen, wurde dafür verhaftet. Und dann kam dann die Körperverletzung zustande, aber keine Tötung, das hat der andere Typ da abgezogen, aber ich kam im Verruf. Ja, und das war auch schon schwer.
Mhm.
2,5 Jahre in UHA.
Ja. In U-Haft, 2,5 Jahre bis zum Prozess.
Bis zum Prozess. Und nach meiner Rechtsanwältin Auskunft, weil mir auch ein bisschen Schleier vorkam für 2 Faustschläge in Notwehr, kann man nicht gleich wieder so lange festgehalten werden, wiederum eine Sicherungsverwahrung verhängt zu bekommen.
Wusstest du, dass die Sicherungsverwahrung wieder
das
im Raum steht?
War Verstoß
steht?
Gegen eine Bewährungsauflage.
Also wusstest du, es geht zurück in die Sicherungsverwahrung,
ja,
wenn du verurteilt wirst?
Beim zweiten Mal auf alle Fälle. Ja.
Mick, dann ist doch das Leben vorbei im Kopf, oder?
Ja, ich hatte von Anfang richtig zugemacht.
Ja.
Keiner kam mehr ran, im Gegenteil, dann gab es gleich was auf der Birne. Ob das ein Schnacki war oder ein Bulle, das war mir egal.
Ja.
Ja, und dann hat man mir gesagt, wie ich den Weg suchen soll.
Mhm.
Dann kam ich zum zweiten Erfolg zur Entlassung.
Das ist Wahnsinn. Also
ja, absoluter Wahnsinn.
Das zweite Mal aus der Sicherungsverwahrung entlassen zu werden, obwohl du wieder straffällig wurdest, in der kurzen Knastpause. Wie hast du das diesmal geschafft?
Das habe ich so geschafft über eine gute Sozialarbeiterin. Dann habe ich meine Krankheiten, Medieninfarkte bekommen, war linksseitig eine Zeit lang gelähmt.
Mhm.
Der Knastarzt hat sich dann drum bemüht, dass ich zu meiner Reha-Maßnahme kam, sodass ich wieder sprechen, laufen etc. kam.
Mick, würdest du sagen, deine Krankheit war dein Schlüssel zur Entlassung aus der Sicherungsverwahrung?
Zum größten Teil, ja.
Aber warum? Weil du, oder glaubst du, die Menschen haben gedacht, ach, wenn der entlassen wird, der kann eh keiner Fliege mehr jetzt was zu Leide tun, weil er so gebrechlich ist?
So ungefähr. Ja. Man hat die angenommen gehabt, naja, wenn man den entlassen, könnte das wieder zurückgeführt werden. Und bei der gerichtlichen Anhörung kam auch das Wort von den Staatsanwalt, dass sie brauchen, sagen wir mal andersrum, wenn ich mich hier draußen nicht führe, bei Rot über der Straße und wir kriegen eine Meldung, das war's. Sie brauchen dann nie wieder fragen, ob sie einen Ausgang noch Freiheit bräuchten.
Das heißt, beim nächsten Mal stirbst du in der Sicherungsverwahrung, wenn wieder was passiert.
Genau.
Wow, 33 Jahre inhaftiert. Ich bin keine 33 Jahre alt.
Es ist mein komplettes Leben.
Ja.
Und noch darüber hinaus ein bisschen.
Genau.
Ja.
Es hat sich ja so viel verändert in der Welt draußen, als du hinter schwedischen Gardinen saßt. Also genau. Social Media, die ganze Elektronik. Es hat sich ja so viel verändert.
Ja.
Hast du einen Schock bekommen, als du rauskamst?
Ich habe einen Schock bekommen, muss ich dazu auch gestehen. Ich habe mich ja auch nicht auf gewisse kriminelle Massenschaften einlassen, wie unerlaubtes Handy und weiter und so fort. Und so hatte ich auch keinen Zugang irgendwie zur Technik. Habe jetzt auch noch ein Handy, habe immer noch Lernschwierigkeiten. Das kneift ganz schön.
Ja, ist es ein Smartphone?
Ist ein Smartphone,
ja. Fühlst du dich damit wohl, dass da halt auch dann Internet drauf ist?
Internet und sonst das Gleiche interessiert mich nicht. Hauptsache, ich habe ein bisschen Nachrichten, die ich schreiben kann, Telefonate, das war's.
Ja. Was ist deine größte Herausforderung nach der Haft?
Die ganzen Ämterwehe, das ist das Hauptsächliche, wo ich Schwierigkeiten habe, auch Technik.
Ja.
Und andere kleine Dinge, die jetzt noch so anlaufen.
Ja, auch
wo
das
ich nicht hinterherkomme.
Auch das hat sich ja extrem verändert.
Ja.
Ja, alles viel digitaler geworden. Okay, man kann sich das nicht vorstellen, was einem diese Zeit nimmt.
Nee.
Also ich sage mal andersrum. Ich bin rausgekommen, ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Neuen Planeten oder so? Ja. Ehrlich gesagt, so war es auch so. Ich habe es ja auch eine Zeit lang so im Mund genommen.
Ja.
Und habe bis heute noch immer noch Schiss, irgendwie in irgendeine Scheiße reinzukommen, wo ich immer große Wehe mache.
Mhm.
Ja. Aber man sieht, man schafft es.
Ja.
Aber wenn man auch Willen hat, schafft man es.
Aber auch die Autos, dann diese E-Scooter, diese Elektroroller, die jetzt überall stehen, das war doch voll abgespaced, oder für dich?
Naja, erstens das, dann habe ich mich gefragt, was fährt denn hier für eine Scheiße, Entschuldigung den Ausdruck, durch die Gegend, keiner klingelt, keiner hupt, aber die fahren nicht um.
Ja.
Ja. Also, da muss man schon aufpassen. Und mittlerweile habe ich schon verstanden, aber mit so einem Ding zu fahren, komme ich immer noch nicht klar. Ja.
Wie bist du heute hergekommen?
Durch meine Betreuung.
Okay.
Hast du noch den Rhythmus aus dem Gefängnis drin? Da ist ja der Alltag total durchgetaktet.
Genau, der ist immer noch so drin, wie ich spreche. Hier kann ich ein bisschen locker sprechen, aber woanders kommt immer her, sie bitte, danke.
Ja.
Das ist alles noch verwurzelt, das ist wie getrichtert.
Und deine Klamotten, deine Anziehsachen, legst du die immer noch so ordentlich zusammen, wie es im Gefängnis von dir erwartet wurde?
Na, ich sage mal andersrum, bei mir gibt es Wäsche packen. Das heißt zusammenlegen, aufgestapelt, Naht an Naht.
Genau.
Alles ist so strukturiert noch.
Ja.
Ja, ja, ist drin. Schon leer durch meine Jugendzeit.
Das haben wir schon häufiger hier gehört.
Ja.
Das ist ein Vorteil.
Das ist wirklich so.
Ja.
Auch sauber machen, das gehört dazu.
Ja.
Ich kenne Leute, da gibt es weder noch Wasser in die Gesicht, weder noch einen Besen oder so. Aber bei mir ist jede Woche, Wochenende immer angesagt.
Ja.
Ist so.
Hörst ist du, wenn du... Also wenn du im Bett liegst abends, jetzt hast du deine eigenen vier Wände, es schließt keiner mehr deine Tür zu, sondern du bist derjenige, der abschließt. Und hast du immer noch Geräusche, die automatisch in deinen Kopf kommen, die du nicht mehr rausbekommst, die aber eigentlich gar nicht da sind?
Ja, ist richtig. Wenn du nachts schweißgebadet wach, hör manchmal einen Schlüssel klappern oder Geräusche, Geschreie, die ja nicht da sind, aber das ist da.
Weil das die Geschichten aus der Haft sind.
Genau.
Ja.
Das bleibt drin. Und das hörst du manchmal, Wenn du auf der Straße läufst, hörst du Geräusche, obwohl es nicht so ist, aber du hörst es. Das ist so drin, ja. Wenn man sich auf Deutsch sagt, doch, nicht verkauft, würde ich nicht sagen, aber sich resozialisieren, helfen lassen will, dann tut man ja auch so einig dafür. Hm. Ja, und da bleibt nicht aus, dass das alles drin bleibt.
Ja. Ja. Wolltest du schon mal etwas zu essen bestellen?
Es gibt's auch in der SV, dass man Essen bestellen kann. Aber das ist in den letzten Jahren eingeschlafen, weil zu viel Drogen in Pizza oder wie auch immer reingeschleppt wurde.
Auch eine absolute Besonderheit im Vergleich zu der normalen Strafhaft, dass man Essen in die Haftanstalt bestellen konnte zumindest.
In der Strafhaft ist das nicht.
Nein, auf gar keinen Fall.
Nein.
Ne, aber in die Sicherungsverwahrung.
In der Sicherungsverwahrung war es möglich, aber heutzutage ist es sehr, sehr eingedämmt oder fast wie gar nicht mehr möglich.
Mick, weißt du, was eigentlich das Interessante ist? Ich meinte eigentlich gerade, ob du schon mal Essen jetzt draußen bestellen wolltest.
Nö, habe ich nicht.
Ne?
Nö, ich bin meistens immer im Laden gegangen, habe mir Essen gekauft. Ja. Oder hab mir selber mal am Herd hingestellt, wie Mutter Teresa, Schürze, Käppi und eine Pfanne in der Hand.
Ja.
Ja. Und sehe zu, dass ich mir selber was zubereite.
Ja, so eine gewisse Eigenständigkeit in gewissen Bereichen entwickelt man da schon.
Klar, in der SV, Hauptsache.
Ja.
Und in Strafhaft kann man das auch. Aber da gibt es extra Küchen dafür, wo man sich eintragen tut oder anstellt tut, dass man gerne kochen möchte.
Hatten die Fenster, waren da Gitter hinter den Fenstern?
Bei der Sicherungsverwahrung war Panoramafenster.
Ja, schön große Fenster ohne Gitter.
Genau. Und dann gab es ein Gitterfenster mit Fußtapsen und da kannst du nur dein Fenster aufmachen. In der Spaltgröße, also Länge wie Spalt.
Ja, war so ein bisschen so wie ein Hotelzimmer, oder?
Naja, Hotel würde ich das nicht so nennen, aber man hat ein bisschen besser gelebt als wie eine Strafe.
Ja. Ja. Aber auch zu Recht, weil du eigentlich deine Strafe ja schon abgesessen hast.
Richtig, aber die Bullen, also Beamten, die sagen selber, man ist nicht hier zu Unrecht.
Aber was würdest du selber von dir sagen? Warst du zu Unrecht da oder war es gerechtfertigt, dass du in der Sicherungsverwahrung warst?
Also das zweite Mal in der SV zu Unrecht. Weil sich hinterher heraus bewiesen hat von der Straftat, dass ich gar nicht der Täter war.
Aber würdest du selber heute von dir sagen, du warst damals gefährlich?
Man hat mich beschrieben als Bestie und hat mich selbst bisschen erschrocken gefühlt, aber muss dazu auch gestehen, zur Hälfte war ich auch so.
Eine Bestie?
Ja.
Okay. Also das klingt das gibt mir den ersten Impuls, dass du so blutrünstig warst und wenn du Beute gewittert hast, dann konntest du nicht mehr ablassen.
Man hat auch gesagt, Blutrausch oder wie Sarah, wie du schon sagst, beutegünstig. Ja, kam auch viel durch den Suff und Drogen.
Ja.
Vor allem in Kokain, da habe ich mich gefühlt, als ob hier Arnold Schwarzenegger ist. Mhm. Und er hat mir ihn schief angekickt, was heute nicht mehr zu sehen ist körperlich. Ich habe es nur Bombe und dann haben sie irgendwie Schmetterlinge platt.
Hatte die Bestie mal Lebenszweifel?
Zweimal. Aber durch Therapie, psychologische Gespräche habe ich das sehr gut aufgearbeitet, 3 Jahre lang tagtäglich. Weil da Ängste kamen, wo für mich dachte, das Leben geht zu Ende.
Mhm.
Ja, oder Suizidgedanken kann man das auch so nennen. Haut sich ein paar Pillen drin, Überdosis oder wie auch immer.
Als du in der Sicherungsverwahrung warst?
Ja. Das zweite Mal kam das schon.
Die Selbstmordgedanken.
Genau.
Das ist ja sicherlich kein Einzelfall, dass Menschen in der Sicherungsverwahrung Selbstmordgedanken haben. Hast du das in deiner Knastzeit mitbekommen, dass sich jemand umgebracht hat?
Mehrfach. Mehrere. Mitten vor der Zentrale sich hingestellt haben und meinten, wenn ich hier meine familiäre Ausführung nicht bekomme, weil die Eltern verstorben sind oder Opa, Tante oder Freundin Schluss gemacht hat, haben sie sich versucht, die Ausgänge so ein bisschen zu erzwingen.
Ja.
Manche Ausgänge haben sie verschoben, weil die Bullen immer angenommen haben, damit es die fluchtartig damit gegeben ist. Haben sich die Pulsader vor der Zentrale aufgeschlossen oder über Nacht sich das Leben genommen. Ja.
Wow.
Boah.
Und meine letzte Situation war so ein Sexualstraftäter und der war 90 Jahre. Den haben sie weder den Ausgang zum Anfang gewährt, weil er sich mehrfach wieder an die Spielplätze aufgehalten hat, ist ja klar, haben sie die Ausgänge weggenommen, gesperrt und er hat dann gesagt, dann nehme ich mir das Leben, wenn ich hier nichts kriege und eines Tages war er weg.
Krass. Kannst du das verstehen, dass Menschen sich da drin das Leben nehmen?
Ja. Weil, wie gesagt, viele leere Versprechungen, noch mehr beweisen, mehr als beweisen kann man sich nicht, ja. Und die wollten immer mehr und dann haben sie resigniert.
Ich kann es auch absolut nachvollziehen. Ich kann es schon fast nicht nachvollziehen, dass man sich das Leben nicht nimmt, weil man ist der Situation ausgeliefert. Bei dir war das sogar ein zweites Mal der Fall. Wie bist du mit dem Gefühl der Ohnmacht bzw. Auslieferung umgegangen?
Naja, man hat gemerkt, dass ich nicht mehr so gesprächsbereit war. Man hatte mich kaum noch gesehen auf der Piste oder überhaupt mit anderen Leuten. Und dann ist man nachdenklich gekommen, worden und hat mehrfach hinterfragt.
Ja.
Und dann hat man mir körperlichen Verfall angemerkt, auch Tränen, also wie auch immer. Und dann kam es zum Gespräch, bis ich dann, naja, sehr lange brauchte, um die Festigung wieder zu erhalten.
Mhm.
Ja, und das war nicht von Judenstamm.
Wo kam dein Lebenswille her in der Zeit? Warum sitzt du jetzt noch hier und hast dir nicht das Leben genommen?
Naja, ich sag mal andersrum. Erstens durch das Gespräch, was ich hatte, dann war die Festigung da. Man hat mir auch Glauben geschenkt. Dann kam ich zu meinen Ausgängen, hab nur gedacht, naja, das ist eine Verarschung. Es kam dann dazu, es wurde dann häufiger. Ja, und dann hat sich die Sozialarbeiterin so eingesetzt, dass ich fast jeden Tag erstmal eine Zeit lang Ausgänge hatte. Und das soll schon was heißen.
Das heißt, Mick, man hat sich um dich gekümmert, man hat zugehört und man hat das Wort eingehalten.
Ja, weil ich erst einen ersten Medieninfarkt gekriegt hatte. Und da haben sie gedacht, na, kommt irgendwo her aus den Drogen oder was wisst ihr, Geier. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht woher. Und beim zweiten Mal kam der zweite. Ja, und dann hat man, wie du schon gesagt hast, um mich gekümmert.
Ja.
Weil dann haben die Leute einen guten Job gemacht.
Oh, da ja.
Drin.
Auf eine Art schon, aber es kommt immer darauf an, wie man sich verkauft.
Wie du dich verkauft hast?
Verkaufen würde ich das nicht. Falsch ausgedrückt, aber ich habe intensiv an der Regel des Vollzugs und der Auflagen gehandhabt.
2023 waren insgesamt 44.000 Menschen in Deutschland inhaftiert. Davon waren 609 sicherungsverwahrt. In Berlin waren 3.500 Menschen inhaftiert und nur 54 in Sicherungsverwahrung. Das soll verdeutlichen, wie wenige Menschen in Sicherungsverwahrung sind im Vergleich zu den Straf- und U-Häftlingen. Mick, wenn Menschen einer Haftstrafe unterliegen, wissen die meisten, wann sie wieder rauskommen. Bei der Sicherungsverwahrung ist es nicht der Fall. Wer entscheidet, ob und wann man entlassen wird?
Das sind meistens Therapeuten, Sozialarbeiter, Beamte, die jeden Tag einen Bericht schreiben müssen. Über einen Führungsbericht läuft das eigentlich. Und ja, und dann kommt der Gutachter und sagt immer weiter so, du bist auf dem richtigen Weg und das ist wie eine Schallplatte, ja, ob die einen Sprung hat. So, und meine gerichtliche Anhörung, waren viele dabei, auch meine Betreuerin Und der Richter hat es schon gemerkt, dass das alles auf einen Weg läuft, also die Entlassung. Und der Gutachter hat immer noch gezweifelt, weil er die Verantwortung hat.
Ja.
Ja, um Freiheit oder nicht Freiheit. Und der musste erstmal in eine Ecke gezogen werden für 15 Minuten, wo er besungen. Und dann hat er eigentlich sein Detto gegeben, er kann entlassen werden.
Okay.
Aber besondere Auflagen.
Das heißt, die unterschiedlichen Professionen, also Psychologen, Sozialarbeitende, die Justizvollzugsbeamten, begutachten dich eigentlich den ganzen Tag über.
Ja.
Und schreiben dann Berichte.
Richtig.
Und darauf stützt sich dann auch der finale Gutachter und darauf stützt sich dann meistens der Richter oder die Richterin.
Genau.
Okay, inwiefern hat es Einfluss auf deinen Haftalltag, dass du weißt, ich werde jetzt hier jede Minute, Sekunde bewertet?
Naja, ich muss mal so sagen, sicher kam ich mir vor, als ob ich im zweiten Leben bin, der Staatssicherheit.
Mhm.
Aber ich muss jetzt so sagen, der Führungsbericht ist alleine für einen Psychologen, so dass er da deine Erkenntnisse sieht, ob da ein Fehler noch vorhanden ist, ob da Kritik zu schimpfen ist oder wie auch immer, was man nennt. Ja, und daraus kritiert sich der Bericht, denn hier zum Anstaltsleiter, also Senatsverwaltung, daraus wird das beantragt über ein Gutachten, über das Gericht, wie man so sagt, ist ja im Prinzip die Senatsverwaltung. Und der ist nur dazu da, um zu sehen, was hast du gezeigt, was hast du erbracht.
Ja.
Ja. Und daraus kritiert sich das entweder länger bleiben oder körperlichen Verfall.
Aber du lebst ja innerhalb der Sicherungsverwahrung dann wie auf rohen Eiern, läufst du ja da lang. Du traust dich ja gar nichts zu machen, keinen Fehltritt.
Richtig, richtig. Man muss aufpassen, welche Gegend oder mit wem man sich da abgibt.
Aber du bist ja, hast du ja schon gesagt, auch Therapie erfahren und du weißt, wie du dich verhalten kannst, damit das und das Ergebnis rauskommt. Ich meine, du wurdest jetzt auch entlassen. Scheinst es gut angegangen zu sein. Wie sieht es aus? So, also was hast du vielleicht verändert in deinem Alltag, was du vielleicht nicht gemacht hättest?
Ich sage mal so, ich habe mein ganzes Leben umgekrempelt und habe von der Wurzel bis zur Größe wieder neu begonnen.
Mhm.
Also auch mit therapeutischer Aufarbeitung.
Ah, okay.
Heißt damit, meine Kriminalitätsenergie sollte ich weglassen. Zwar wohl ist aufgearbeitet, aber habe ein neues Leben wieder angefangen.
Machst du noch Sport?
Ich mache gar nichts mehr.
Jetzt nicht mehr?
Nee, ich bin kaputt.
Aber ein bisschen Arme hast du noch, muss ich sagen.
Naja, das sieht alles nur Schein aus, aber... Der Sport ist deshalb im Wasser gefallen. Ich habe es versucht, nach meinem zweiten Medienfall, also Schlaganfall, nochmal Sport zu machen. Und da wurde schon gesagt, man versucht sich wieder aufzubauen, um gewisse Dinge damit vollziehen zu können.
Das wurde also gegen dich verwendet?
Richtig.
Man Interessant.
Sieht das immer, wie man sich gibt. Welche Antworten, welche Töne, höflich, freundlich oder aggressiv, hat man das immer zu werten genommen. Man baut sich nur auf, um andere Leute einschüchtern zu wollen.
Mick, nicht wenige Menschen sprechen davon, dass die Sicherungsverwahrung die lebenslängliche Strafe in Deutschland ist. Ich bin drin und bleibe ein Leben lang drin. Und wenn du das so erzählst, dann wird mir klar, es sitzen Mörder in Sicherungsverwahrung, es sitzen Sexualstraftäter in Sicherungsverwahrung, Menschen, die regelmäßig schwere Straftaten begehen, sitzen in Sicherungsverwahrung. Und Menschen, also Gutachter, sollen dann darüber entscheiden, dass ein Mensch entlassen wird. Ich würde mich doch immer als Gutachter in Sicherheit wiegen wollen und mich gegen eine Entlassung entscheiden, weil wenn du, Mick, wieder rückfällig wirst, werde ich dafür verantwortlich gemacht.
Ist richtig. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, läuft das alles über diesen Gutachter, also ich nenne den mal Quacksalber. Das muss ich immer so sagen, weil ich immer ein Lächeln daraus ziehe, weil wie sie arbeiten, wie sie aus anderen Akten lesen, ja, das ist manchmal richtig holperig, das sage ich so, wie es ist. Und mein Glück war gewesen, dass ich alle auf meiner Seite hatte, aber alle.
Ja.
Ja. Dadurch wurde der Gutachter nochmal, also der Quacksalber, umgedreht und der kam dann zum Entschluss, mit einer strengen Auflage mich zu entlassen.
Was ist die strenge Auflage?
Alle 14 Tage UK.
Ja.
Bewährungshelfer, einmal im Monat, maximal zweimal, telefonisch, wie auch immer, Hausbesuch zur Suchtgruppe, dann psychologische Gruppe auch noch, Einzelgespräch und Betreuung kommt ja noch dazu.
Und musst für alles Nachweise bringen, von der Urinkontrolle, von der Suchtberatungsstelle.
Richtig, richtig.
Und wie lange noch?
Ja, das sind 5 Jahre Auflage. Ich glaube, ein paar Tagen sind es noch 3 Jahre.
Und kam es jetzt in der Zeit schon mal vor, dass eine Urinkontrolle...
Mehrfach.
Also positiv angeschlagen hat?
Ja, aber mit dem Unterschied, ich hatte nichts genommen. Man hat mir den Vorwurf gemacht, dass ich irgendwie was doch gepfiffen haben sollte oder Alkohol. Und bei der zweiten Mal Überprüfung waren die ständig immer sauer. Und das in Abständen dreckig angesagt, 2 Tage später oder nächsten Tag später wieder abgegeben und dann wurde analysiert, ich bin sauer.
Hä?
Ja, das frage ich mich auch immer.
Wie kann sowas denn sein?
Ja, ich hatte einen Vollzug, also in der SV hatte ich manchmal auch so eine Becher gehabt, entweder waren sie vorkontaminiert. Ja, also
okay.
Durch die Packerei, da, wer weiß, welche Koks alle da einpacken, keine Ahnung.
Ja.
Ja, war der Becher auch dreckig und eine Gegenanalyse hat dann bei der B-Probe hat sich dann ergeben, dass es sich nicht bewahrheitet hat, sondern sich das Labor entschuldigt hat. Entschuldigung, das Besteck war dreckig, es tut uns leid. Aber ich war dann 6 Monate gesperrt oder länger.
Ja. Ui, um Gottes Willen.
Gott.
Also das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Info, die du jetzt gerade mal ansprichst. Normalerweise sind die Becher immer eingepackt und verschweißt und werden dann erst rausgegeben an den Menschen, der die Urinkontrolle abgeben soll. Aber jetzt hast du es ja auch schon erlebt, dass die Becher wahrscheinlich mit der bloßen Hand angefasst worden sind.
Und bei der forensischen ambulanten Therapie läuft es ganz merkwürdig ab, wo ich schon öfters mal angesprochen hatte, wieso kriegt die Becher hier ausgepackt schon in der Hand, wo manchmal der Deckel da auf- und zugeschraubt wird, durch das ganze Haus getragen wird und hinterher ist die UK dreckig. Was ist denn das?
Ey.
Dafür muss ich mir jetzt wahrscheinlich am 26. nochmal rechtfertigen.
Oh mein Gott. Sarah, stell dir vor, du bist nicht nur mit einem Bein in der Sicherungsverwahrung, sondern schon mit 9 Zehen, ja? Und dann passiert sowas.
Ja, sicher. Und dann muss ich mir jedes Mal rechtfertigen, wo ich die Schnauze voll habe. Ich bin aber auch schon gesagt, das ist wie eine Schallplatte.
Ja, ich würde durchdrehen.
Ja, und du hast ja jedes Mal kommt wieder so eine Retraumatisierung, weil du jedes Mal wieder Angst hast, dass du wieder einfährst. Und in dem Fall von Mick ist es so, wenn er wieder einfährt, geht es sofort in die Sicherungsverwahrung und dann können sie dich da in der Kiste raustragen.
Richtig. Weil die Worte manchmal zu hören bekommen und erzählen sie mal die Wahrheit. Und mir ist bewusst, dass ich überhaupt nicht erzählen brauche oder muss, weil genau weiß, ich nehme nichts anderes, außer nur meine wöchentliche Spritze von Buvital. Ja? Und das ist ersichtlich. Und manchmal sind Becher kontaminiert, also dreckig.
Mhm.
Und bei den Ehenbecher wurde wieder zurückgeschickt. Den lassen sie jetzt noch analysieren, weil für den Typen, mit dem ich da therapeutische Bearbeitung mache, ihnen nicht sicher ist, ob ich nun lüge oder die Wahrheit sage. Jedenfalls ist da was drin, was ich mir nicht erklären kann. Und dann kommt die Drohung, sollte doch was drin sein, dann müssen wir uns ernsthaft unterhalten. Da fühle ich mich doch schon wieder unter der Pistole.
Ja. Mhm. Ja, nachvollziehbar.
Ja, verständlich.
Und das kotzt mich meistens an, ja, das ist so.
Aber kannst du die Becher ablehnen? Kannst du beim nächsten Mal sagen, nee, den Becher nehme ich nicht, der wurde jetzt hier mit den bloßen Händen angefasst?
Ja, das hatte ich schon mal versucht, dann heißt das, ich hab's verweigert.
Du hast da nichts zu melden wahrscheinlich, ne?
So sieht's mir aus.
Mhm.
Ja, Mick, wir haben jetzt schon die Sicherungsverwahrung stark diskutiert. Du hast uns gesagt, dass du ein Biest warst und dass es auch zwischenzeitlich mal gut war, dass du in der Sicherungsverwahrung warst. Das ist aber auch stark kritisiert, das Konzept. Was hältst du persönlich von der Sicherungsverwahrung?
Ja, was soll ich dazu sagen? Manche Leute, muss ich ehrlich sagen, haben es verdient. Mhm. Und manche Leute, würde ich sagen, nein. Die sollen ihre Strafe und nicht Sicherungshaft haben.
Wenn ich dich hier und jetzt frage, sollte man das beibehalten oder abschaffen?
Denke eher abschaffen.
Ja, okay.
Das ist menschlich recht, da reicht die Strafe schon alleine aus.
Ja.
Bei LL heißt ja Schuld der Schwere 25. Ja. Und die SV heißt ja nicht mehr Schuld oder sonst das Gleiche, sondern Open End, da kannst du bis zum Tod drin bleiben.
Schutz ja, genau, der Gesellschaft.
Voll, genau, ja. So wird es ja meistens begründet.
Mhm. Ja, also es ist einfach keine Strafe mehr, sondern die Gesellschaft soll vor dir geschützt werden.
Du sprichst davon, dass du jetzt ein zweites bzw. neues Leben begonnen hast.
Ja.
Das musstest du wahrscheinlich auch tun, um die alten Kamellen hinter dir zu lassen.
Richtig.
Hast du Gedanken, wenn du zurückschaust auf dein früheres Leben, in denen du dir sagst, Mensch, ich habe was verpasst oder du hättest gerne noch was gemacht früher?
Also ich sage mal so, hätte ich eine andere Kindheit oder Jugend, ja, was mir schon kaputt gemacht wurde, was ich schon versucht hatte aufzubauen, dann würde ich den Gedanken gerne pflegen, nochmal zurückzuleben. Aber so wie es momentan ist, bin ich zufrieden, wie ich jetzt bin.
33 Jahre in Haft. Ich muss es nochmal so deutlich betonen, weil es halt wirklich krass ist.
Ja.
Wie sieht's aus mit Familiengründung? Das war ja nie ein Thema für dich, oder?
Ich hatte mal eine kurzzeitige Beziehung. Das war alles 89 zu, bis 92. Da war ich ein familiäres Verhältnis gewesen. Und leider hat mich das alles aus der Bahn geschmissen, weil die Gegend mich wieder zurückgezogen hat. Und damit falsche Umgebung dann. Und dann kam die Straffälligkeit. Sicher war der Wunsch öfters da. Aber ich hatte dann mit der Zeit so abgeschlossen, schwer zu beantworten, auf mich nur zu konzentrieren. Weil für mich war dann damals alles bis zu einem gewissen Zeitpunkt gleich A-Stimmung. LMA.
Mhm.
Also ich glaube, anders hättest du es auch gar nicht überstanden, die Zeit damals, wenn du immer an deinen Wünschen festgehalten hättest und gesagt hättest zu dir selbst, okay, ich möchte eine Familie, ich möchte Kinder, ich möchte eine Partnerin, weil du wusstest, das ist gar nicht drin. Das war gar nicht möglich zu dem Zeitpunkt damals.
Du wärst daran kaputt gegangen, wenn du drinne verloren hättest, was meistens so ist. Ja, und die Sehnsüchte sind manchmal stärker als wie die Vernunft.
Hm.
So ist es. Aber wie gesagt, bei mir war damals nichts anderes im Brausekopf, so muss ich das auch nennen, Gewalt, Drogen, Alkohol.
Du warst ein Haudegen damals.
Ja, so kann man
nennen. Ein Biest.
Wie auch immer.
Wahrscheinlich war das auch ein Schlüssel zu deiner Entlassung, nämlich das dir einzugestehen.
Ja.
Eine Frage mal an euch da draußen. Was glaubt ihr denn, sollte man Menschen aufgrund der Vermutung der Rückfälligkeit verwahren? Was denkt ihr darüber? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare.
Ja, ich sage mal andersrum. Wenn ihr eine Straftat begeht, ja, und da, wo keine sexuelle Laufbahn hintersteckt oder Tötungsdelikt, dann sollte man mit den Jahren abgeschlossen haben und nicht, wenn das zweite Mal passiert oder das dritte Mal passiert und gleich die SV, das ist schweinig.
Mhm.
Das sage ich so, wie das ist.
Mhm.
Ja. Bei dem ersten Mal war mir auch nicht so bewusst, was überhaupt der Paragraph heißt. Aber dann wurde ich einen gewissen Besseren belehrt. So muss ich das auch nennen.
Hast du jetzt noch Wünsche und Ziele in deinem Leben?
Draußen zu bleiben und das alle zu bewältigen, zu schaffen, obwohl es manchmal schwer fällt, das ist so, aus gesundheitlichen Gründen, das alle hinter mich zu bringen und höchstwahrscheinlich raus aus Deutschland. Das kann ich jetzt noch nicht so sagen, weil die gewissen Auflagen, das von dem, wo der Gedanke mich dahin bewegt, abhält.
Was genießt du am meisten in Freiheit?
Die Ruhe. Spazieren, und für mich zu sein. Und nicht ständig den ganzen Sabbat um mir rum.
Ich glaube, du bist auf einem sehr guten Weg. Du hast es jetzt schon viel länger geschafft, draußen rückfallfrei zu bleiben, als es vorher der Fall war.
Das muss ich so sagen. Ich bin da selber überrascht über mir selbst, dass ich das überhaupt so lange geschafft habe, weil die Quote war eigentlich relativ kurz, als wir jetzt fast 2,5 Jahre oder so, ein bisschen länger.
Ja.
Und jetzt sitzt du hier im Podcast. Hättest du gedacht, vor 5 Jahren, dass du jetzt hier sitzt und 2 jungen Menschen von deinem Leben erzählst?
Niemals. So ja. Kann ich das sagen. Oh, ich finde es schön, dass ich aus meiner Sumpfkarriere, vielleicht kommt ohne die Kindheit, Jugendheit, drüber sprechen zu können, dann fühle ich mich irgendwo doch verstanden und Lehrer.
Schön.
Ich glaube, es ist immer ein Riesenschritt, wenn man sich das zutraut, hier so in der Öffentlichkeit zu sprechen über das, was man erlebt hat und über das, was man ist. Und ich denke, das wird unseren Zuhörenden auch helfen, aber ich glaube, es hilft dir auch.
Ja, sicher hilft es mir, weil ich dann sehe, ich wäre verstanden.
Ja.
Ja. Vorher wollte das keiner hören, vorher wollte das keiner sehen, sondern haben nur nach der Akte geschaut und jetzt bin ich ein bisschen anerkannt worden, weil ich einen Willen habe.
Ja. Mick, du hast schon ganz viele Herausforderungen in den letzten Monaten gemeistert. Eine hast du noch nicht gemeistert. Und das ist unsere Kategorie Entweder-Oder.
Ich werde dir jetzt 5 Fragen stellen. Die beantwortest du aus dem Bauch heraus, ohne lange drüber nachzudenken.
Mick hält die Hand vors Gesicht.
Naja.
Vielleicht ist es die größte Herausforderung in den letzten Monaten.
Wer weiß, was da so kommt.
Ja, wer weiß.
Na, dann pass mal auf, los geht's. Lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
Naja, ich würde sagen, Vergangenheit lassen wir mal, Zukunft.
Liebe oder Geld?
Na, ich würde sagen, geliebt zu werden.
Meer oder Berge?
Berge?
Tiere oder Menschen?
Na, beides gibt's ja nicht. Ich würde sagen, eher Menschen, ne?
Ewig auf der Flucht oder 10 Jahre im Gefängnis?
Flucht.
Und Mick, zum Abschluss. Wenn du eine Sache aus deiner Vergangenheit verändern könntest, welche wäre das?
Schwere Frage. Ja. Kein Suff mehr, keine Gewalt mehr, sondern mein Ziel vollziehen. Ist eigentlich alles beantwortet.
Damit ist alles gesagt. Außer Mick, danke, danke, danke für dein Dasein und für deine Erzählungen.
Kein Problem, danke auch.
Danke dir und bis bald.
Ja, danke auch.
Bis bald, ciao.
Ciao.